Ich lese uns Gottes Wort aus dem Evangelium nach Matthäus, und zwar in Kapitel 4, die Versuchung Jesu. Matthäus Evangelium, Kapitel 4, ab Vers 1. Danach führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste, wo er vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte nichts gegessen hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus antwortete: In den heiligen Schriften steht, es muss nicht Brot sein, wovon der Mensch lebt. Er kann von jedem Wort leben, das Gott spricht. Und darauf führte der Teufel ihn in die heilige Stadt Jerusalem. Er stellte ihn hoch oben auf den Tempel und sagte: Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann spring doch hinunter, denn in den heiligen Schriften steht, Gott wird seinen Engeln befehlen, dich auf Händen zu tragen, damit du dich an keinem Stein stößt. Und Jesus antwortete: Aber in den heiligen Schriften heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Und zuletzt führte der Teufel Jesus auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt in ihrer Größe und Schönheit und sagte: Dies alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Aber Jesus antwortete: Weg mit dir, Satan. In den heiligen Schriften heißt es: Vor dem Herrn, deinem Gott, wirf dich nieder. Ihn sollst du anbeten und niemanden sonst. Da ließ der Teufel von Jesus ab und Engel kamen und versorgten ihn. Du darfst dir den Teufel nicht so vorstellen, wie wir das aus dem Kasperltheater kennen. Oder in vielen Darstellungen, mit so Hörnern und hat er so eine Gabel oder was er da noch hat und mit Schwefelgeruch. Wenn das so einfach wäre, dass man ihn so erkennen könnte. In Wahrheit hat der Teufel oder der Satan, wie er genannt wird, tausende von Gesichtern und Verkleidungen. Und wenn es sein muss, verkleidet er sich als ein Engel des Lichts und flüstert dir Dinge ins Ohr, die du ihm glauben sollst. Aber die Bibel sagt, dass es ihn gibt, den Widersacher Gottes. Eine Macht, die auch in einer als Person auftritt. Für manche heute ist das kurios und sagen immer, bin ich jetzt im Mittelalter oder wo bin ich gelandet? Und ich denke mir dann immer, wenn jemand sagt, ich glaube nicht an sowas, an böse Mächte und so, dann frage ich mich, schau dir diese Welt an, schau dir die Geschichte an. Was an Zerstörung, an Leid in dieser Welt schon alles gewesen ist. Glaubst du dann an die Lehre des Humanismus, dass man den Menschen nur lehren muss, das Gute zu tun? Dass er so einen guten Kern in sich hat, im Grunde gut ist und man muss ihm das nur beibringen und dann macht er das auch? Was zeigt denn die Gegenwart bei aufgeklärten Menschen? Dass der Mensch des Menschen Wolf ist und sich beißt und sich frisst und es für mich erklärt die Bibel die Wirklichkeit der Welt viel klarer und eindeutiger. Es gibt diese Fähigkeit, diese Potenz zum Bösen in uns. Und dahinter, sagt die Bibel, steht der Böse. Er wird genannt der Satan, der Ankläger, oder auch der Diabolos, der Durcheinanderbringer, der Durcheinanderwerfer. Und es ist letztlich nicht klar, wo kommt das her? Wie ist es entstanden? Wo kommt der Böse her? Es gibt im Neuen Testament, im Judasbrief, ist die Rede davon, dass Engel, die Gott als freie Wesen geschaffen hat, sich gegen Gott aufgelehnt haben. Und manche deuten auch Stellen aus Jesaja 14, wo vom Morgenstern die Rede ist, der hinabgestürzt wird in die Tiefe, in diese Richtung. Aber wir wissen es nicht zu 100%. Aber klar ist, dass es da ist, die Versuchung zum Bösen und der Versucher zum Bösen. Und er tritt bereits in den ersten Seiten der Bibel auf, da nämlich, wo, obwohl es dort nicht wortwörtlich gesagt ist, aber du kannst davon ausgehen, wo die Schlange den Menschen verführt und sagt, Gott will euch doch nur klein halten. Gott will euch doch nur klein halten. Das Schönste will er euch vorenthalten. Ihr müsst euch auflehnen. Und von da ab geht, zieht sich Not und Elend und Leid durch ihn, durch die Geschichte hindurch. Die Bibel sagt, Menschen, die ihr Leben Gott nicht anvertrauen, Gott nicht ehren, Menschen, die den Sohn Gottes nicht kennen, brauchen keine Angst vor irgendwelchen Versuchungen des Teufels zu haben, denn sie gehören ihm bereits. Sie gehören ihm bereits. Das ist das Erschreckende. Es gibt nach dem Neuen Testament keinen neutralen Raum, keinen dritten Bereich, in den du sein könntest. Also entweder bist du auf der Seite Gottes oder du bist auf der Seite des Bösen. Das Neue Testament sagt, wenn du von Gott getrennt lebst, dann gehörst du zu ihm. Egal, ob du das weißt oder ob du das nicht weißt. Egal, ob du versuchst, auch als einigermaßen vernünftiger Mensch durch die Welt zu gehen. Tue recht und scheue niemanden. Aber du gehörst zu ihm. Sobald aber ein Mensch sein Leben Christus anvertraut und sagt, ich möchte Jesus nachfolgen und ich möchte Gott ehren und ich möchte mit ihm leben, da, sagt die Bibel, musst du damit rechnen, dass es Anfeindungen gibt, Versuchungen gibt. Denn du hast dir den Widersacher Gottes zum Feind gemacht. Im ersten Petrusbrief heißt es, seid wachsam, denn euer Feind, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht, wen er verschlingen kann. Also wie der Löwe kreist um seine Beute und auf den Moment wartet, der am günstigsten ist, so wird der Widersacher Gottes versuchen, unser Vertrauen zu zermürben, unsere Gottesbeziehung zu zerstören und uns hinabzuziehen in seine Tiefe. Denn das ist letztlich sein Ziel und das ist alles, was der Teufel zu geben vermag, die Zerstörung. Die Zerstörung und das Leiden und die Schmerzen. Er will uns hinabziehen in das Nichts. Er verspricht dir alles Mögliche, das Goldene vom Himmel herabzuholen. Aber was wir ernten, sind Schmerzen und Abhängigkeiten und Schuld und Scham und Versagen und Leiden und Vernichtung und Tod. Das ist das, was er zu bieten hat. Und in diese Finsternis möchte er so viel wie möglich mit hinabreißen. Und darum gibt es Versuchungen, Anfechtungen von ihm. Und Jesus Christus, der wirklich als Mensch auf diese Welt gekommen ist und nicht über diesen Dingen schwebte, er hat dies real auch erlebt. Der Hebräerbrief sagt, Christus wurde versucht wie wir. Also nicht als ein Planspiel, das in Wirklichkeit gar nicht echt ist, sondern als in der Realität wirklich versucht vom Satan. Und es sind drei Versuche, die der Teufel hier startet, um Jesus zu verführen, um seine Beziehung zum Vater zu zerstören und um ihn auf seine Seite zu bekommen. Vielleicht, man kann versuchen, diese drei Bereiche einmal so ein bisschen aufzuteilen und sich einzeln anzuschauen. Ich habe es einmal wie folgt versucht und empfunden. Die erste Versuchung Satans ist die, dass er zu Jesus sagt, schau dir hier diese Steine an. Und wenn du Gottes Sohn bist, dann reicht ein Wort und sie werden zu Brot. Und du kannst sie essen. Und es heißt, dass Jesus 40 Tage gefastet hat in der Wüste. Der Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und hier versucht er es bei seinem Hunger nach dem Fasten und sagt, du bist doch Gottes Sohn, ein Wort reicht und es wird zu Brot, dann mach doch. Vielleicht kann man so sagen, dass das den Bereich des Körperlichen betrifft, dass der Körper ein Bereich ist, wo wir mit Versuchungen rechnen müssen. Gott hat uns ausgestattet mit Sinnen und mit körperlichem Erleben. Wir können sehen, wir können hören, wir können schmecken und fühlen. Es gibt die Triebe in uns, die uns erinnern, dass wir, es gibt den Hunger, es gibt den Durst, die uns erinnern, dass wir essen und dass wir trinken. Es gibt die Sexualität. Und die Bibel ist nicht leibfeindlich, an keiner Stelle. In Gottes Wort ist nicht gesagt, dass alles Körperliche schlecht ist und pfui und bah und bloß nicht und Sexualität nur im Dunkeln oder so. Sie ist nicht leibfeindlich, denn das hat ja Gott alles geschaffen. Und er hat es ja geschaffen, damit wir es in Verbindung mit ihm erleben und auch genießen können. Aber wenn der Teufel uns versucht, auf diesen Gebieten zu verführen, dann möchte er sicherlich, dass in dem, was ein gesundes körperliches Erleben ist, dass da etwas Teuflisches hineinkommt. Die Bibel nennt es die Begierde, die Sucht, die Gier, das Maßlose. Und wenn eine Versuchung in diesen Bereich kommt, dann geht es darum, dass vielleicht dann aus dem Essen ein Fressen wird, aus dem Trinken ein Saufen, aus dem Hören ein sich zudröhnen und aus dem Sehen ein geiles Gaffen. Und aus der Sexualität vielleicht die Abhängigkeit. Und wenn so etwas hineinkommt, kann das, was Gott geschaffen hat und was gut ist, zu etwas werden, wo wir merken, Mensch, ich bin hier gebunden. Und ich will immer mehr und ich meine, darin liegt meine Befriedigung. Der ganze Bereich des Körperlichen und unserer Sinne ist etwas, das Satan gebrauchen kann, um uns da zu Fall zu bringen. Auch immer mit dem Ziel, dass du am Ende auf dem Boden liegst und dich schuldig fühlst. Denn in dem Moment, wo wir schuldig geworden sind, ist er der Ankläger. Also, Satan, sagt die Bibel, ist der, der dich zu Fall bringt. Und bist du gefallen, dann ist er der Staatsanwalt und sagt, schau dich doch mal an. Du hast den Tod verdient. Du bist schon wieder hingefallen, schon wieder schuldig geworden. Glaubst du, du kannst so schmutzig und dreckig, wie du bist, mit Gott leben? Glaubst du, du kannst so, wie du bist, zu Gott kommen? Bild dir doch nichts ein. Das ist die Stimme des Anklägers, des Satans, nachdem er uns zu Fall gebracht hat. Der Bereich des Körpers, vielleicht gehört auch die Gesundheit dazu, die wirklich ein sehr, sehr hohes Gut ist. Aber in dem Bereich, wenn sich alles nur noch darum dreht und man geradezu davon besessen ist, seinen Körper wohl zu erhalten und fit zu bleiben, auch dann kann das kippen. Der zweite Bereich ist der der Seele. Die Bibel sagt ja, der Mensch besteht aus Körper, Seele und Geist. Der Seele. Der Satan geht zu Jesus und sagt, stell dich auf die Zinne ganz oben, auf den Tempel, und dann stürzt dich da herunter. Und Gott wird seine Engel schicken und dir wird nichts passieren und du wirst wohlbehalten unten ankommen. Ich dachte an den Sturz von dem Baumgartner, ist der Baumgartner aus 39 Kilometern, fast im Weltall stürzt er da runter. Was für ein Aufsehen, was für eine Aktion. Nur der hatte einen Fallschirm, den er gezogen hat, rechtzeitig. Jesus sollte die ganze Geschichte ohne Fallschirm machen. Und zwar im Zentrum von Jerusalem, im Tempel. Da, wo man zusammenkam. Da, wo sich alles abspielte. Und jetzt überlegt einmal noch, wie oft wurde Jesus auch von den Pharisäern angesprochen und gesagt, gib uns doch ein Zeichen. Beweis doch, dass du Gottes Sohn bist. Was tust du? Lass mal was sehen. Lass mal was sehen, damit wir sehen, du hast das Recht, Sünden zu vergeben. Du hast das Recht, dich selbst als Gottes Sohn zu bezeichnen. Wir möchten, dass du uns das beweist. Und wenn die Menschen so kamen und wenn sie Zeichen verlangten, die den Glauben überflüssig machen, dann hat Jesus sich immer verweigert. Und hat gesagt, das wird euch nicht gegeben werden. Und nun sagt der Satan, pass mal auf, stürz dich dort vom Tempel. Was wäre das für ein Effekt gewesen? Was für eine Show. Er schmeißt sich herunter und kommt wohlbehalten unten an. Das hätte sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Und jeder wäre zum Glauben gekommen. Vermutlich viele, viele, nicht jeder. Aber viele hätten sich überzeugen lassen, der ist wirklich Gottes Sohn. Man kann vielleicht zusammenfassen, das wäre wirklich beeindruckend gewesen. Wirklich beeindruckend. Stattdessen sieht man immer wieder, wenn Jesus Kranke geheilt hat, dass er ihnen gesagt hat, sag das nicht weiter. Geh, aber posaune das nicht durch die Gegend. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Er wollte ja nicht die große Show. Aber das wäre es gewesen. Vielleicht kann man sagen, der zweite Bereich, der eine Versuchung sein kann, die der Teufel gebraucht, ist eben die Sehnsucht zu beeindrucken. Der Wunsch zu beeindrucken und es einmal allen zu zeigen. Der Wunsch, groß rauszukommen. Und diese Sehnsucht nach Anerkennung. Es gibt das übrigens in einem ganz natürlichen und gesunden Bereich, auch hier. Kein Mensch ist so geschaffen, dass er keine Anerkennung bräuchte. Und es ist nicht so, dass wir alles von uns weisen sollen. Jedes Lob, jedes, jeder Anerkennung dann gleich sagen müssen, ach, das war der Herr, das war doch nicht ich. Natürlich brauchen wir das, Annahme und Anerkennung. Aber auch hier kann in ein natürliches und gutes Bedürfnis etwas hineinkommen, etwas Teuflisches hineinkommen, sodass du anfängst, deinen Wert von dem Feedback anderer abhängig zu machen und ihn nicht mehr in Gott siehst. Deine Einzigartigkeit und deinen Wert nicht mehr in der Liebe deines Vaters siehst, sondern in dem, was du an Resonanz von den Leuten erhältst. Und dann kommt etwas Teuflisches und sehr Zerstörerisches da hinein. Und dann fängst du an, die Resonanz zu messen. War die Anerkennung klein oder war sie groß oder war sie noch größer? Und je mehr du das versuchst, desto mehr wird das zu einer Sucht, zu einer Abhängigkeit. Du brauchst dieses positive Feedback unbedingt. Und dann besteht die Gefahr, du bist nicht mehr authentisch, du bist nicht mehr echt. Du fängst an, so zu sein, wie andere dich gerne hätten, und die Show fängt an. Und du tust das, wofür du am meisten Applaus bekommst. Wofür du am meisten Applaus bekommst. Eine ganz tiefe Sehnsucht, groß rauszukommen. Und als ich mich mit diesem Text noch einmal beschäftigt habe, mir war sofort klar, was meine eigene Geschichte betrifft, wo ich an dieser Stelle verwundbar bin. Meine Sehnsucht nach Anerkennung, mein großer Traum war immer der, einmal meinen Namen auf einem Buchdeckel zu sehen. Mich als Autor. Volker Halfmann. Und das dürfte natürlich dann kein Ramschbuch sein, also dass das so nach einem Jahr für 2,95 auf dem Wühltisch zu haben ist. Sondern wann, dann müsste das natürlich schon was sein, was sich rumspricht und was mir genügend Anerkennung bringt. Nun, Gott hat mir die Möglichkeit gegeben, dass ich mit Sprache umgehen kann. Ich habe diverse Artikel geschrieben und so. Und vor einiger Zeit, eine Weile her, da war ich doch tatsächlich am Ziel meiner Träume. Und da bin ich angefragt worden, ein Buch zu schreiben. Ein Buch über meine geistlichen Erfahrungen. Und ich dachte, jetzt ist es soweit. Das Problem war nur, dass ich selber mein Leben in dieser Phase dermaßen verbockt hatte und ich so tief in der Scheiße saß, dass ich ganz andere Aufgaben hatte, als große geistliche Wahrheiten herauszuposaunen. Und jemand, mit dem ich damals in der Seelsorge als Mentor hatte, hat gesagt, Johannes 8, Vers 31, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Du kannst dich jetzt entscheiden, Volker. Ob du in deinem Zustand meinst, du müsstest jetzt diese Chance nutzen und den Leuten große geistliche Wahrheiten verkaufen, oder ob du dich um dich selbst kümmerst und schaust, wie du mit Gottes Hilfe dein Leben in Ordnung kriegst. Aber du musst wissen, es ist immer die Wahrheit, die frei macht, und nur die Wahrheit. Und dann habe ich mich für die Wahrheit entschieden. Dann habe ich diese große Chance und Möglichkeit vorbeiziehen lassen und habe zurückgemeldet, liebe Leute, ich habe hier riesige Probleme mit mir selbst und in meinem Umfeld. Ich habe einen ziemlichen Scherbenhaufen hinterlassen und meine Aufgabe ist es, mich darum zu kümmern und nichts anderes. Natürlich ist es nichts Ungeistliches, ein Buch zu schreiben, wenn man was zu sagen hat. Aber auf die Motive kommt es an. Ist es wirklich so, dass Gott einen Auftrag dir gibt? Oder ist es so, dass das eigene kleine Ego aufgeplustert werden muss? dadurch, dass man positive Resonanz bekommt. Also wenn noch jemals so eine Anfrage kommen sollte, dann werde ich das mit Leuten besprechen. Als allererstes mit meiner Frau und mit anderen. Und keine Ahnung, vielleicht frage ich euch und ihr sagt, Volker, du hast was zu sagen, mach das. Aber es darf nicht darum gehen, sich zu meinen, man müsste sich präsentieren. Und das ist diese Versuchung, die es gibt, dass Jesus sagt, schmeiß dich doch hier runter und alle Menschen werden begeistert sein. Die Quelle deines Selbstwertes, deines Ichs ist dann nicht mehr Gott, sondern es sind die anderen. Und der dritte Bereich, der Teufel zeigt Jesus alle Reiche dieser Welt und er sagt, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Das erste Erschreckende an dieser Szene ist die, dass der Satan sagen kann, das gehört alles mir. Das ist alles mein Reich. Und das alles kann ich dir geben, wenn du mich anbetest. Paulus bezeichnet den Teufel einmal den Gott dieser Welt. Es ist so erschreckend, wie viel Einfluss er hat, wie viel Macht er noch hatte. Und dass er Jesus sagen kann, das alles gehört mir und ich gebe es dir, wenn du niederfällst und mich anbetest. Der Mensch besteht aus Körper, Seele und Geist. Der Geist ist der Bereich, wo wir auf Gott hingeschaffen sind. Der Geist ist der Bereich des Menschen, der uns keine Ruhe lässt, der uns immer fragen lässt, gibt es ein Woher und ein Wohin, gibt es einen Sinn in meinem Leben? Wie Jesus hier sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er muss Fragen stellen. Wo komme ich her, wo gehe ich hin? Gibt es das? Gibt es mehr als Essen und Trinken und Arbeiten und Fernsehen und Aufstehen und Schlafen und irgendwann mal sterben? Gibt es mehr? Seht, das ist der Geist in uns, dass wir auf Gott hingeschaffen sind und der lässt uns keine Ruhe. Und die Ursünde vielleicht des Menschen, und das ist auch die tiefste Versuchung an der Stelle des Geistes, ist die, dass der Mensch entscheidet, selber Gott zu sein. Die Entscheidung des Menschen, ich bin der Herr, mein Gott. Und es gibt niemanden über mir. Ich bin der Herr, mein Gott. Du sitzt auf dem Thron deines Lebens. Du bestimmst und du sagst, wo es lang geht. Du bist souverän, hast zu bestimmen, was du tust, was du nicht tust, mit wem du dich triffst, wie du mit deinem Geld umgehst, wie du mit deiner Zeit umgehst. Du bist souverän. Du bist gottlos. Ich bin der Herr, mein Gott. Und es ist schwierig, du kannst natürlich einem anderen Menschen nicht ins Herz schauen. Zu gucken, wie ist das bei ihm? Ist da jemand, der auf dem Thron seines Lebens noch sitzt? Oder ist das jemand, ein Mensch, der demütig geworden ist? Der sich Gott auch untergeordnet hat? Das ist schwierig. Aber ich denke mir manchmal, am stärksten merkt man das vielleicht dann, wenn Menschen über den Glauben reden. Und erst recht, wenn sie über Jesus reden. Und die Art, wie sie über Jesus reden, daran zeigt sich meines Erachtens oft etwas, ob sie noch souverän sind, die das alles beurteilen, oder ob sich da ein Mensch Jesus anvertraut hat. Ich habe das so empfunden. Man kann auf der Seite des Spiegel online, gibt es Spiegel TV. Da kannst du dir Reportagen, Dokumentationen anschauen, die dort erstellt worden sind. Und da gibt es auch so eine Dokumentation über Jesus. Ihr kennt das ja, das muss ja immer so sein, Weihnachten oder Ostern, dann kommen dann immer dieselben Reportagen, wer war Jesus? Und so gibt es da auch einen Film über Jesus Christus. Und gleich zu Beginn fängt es an, es sind dort prominente Historiker, irgendwelche Leute, die man auch schon aus dem Fernsehen kennt, die dürfen sich dann alle über Jesus äußern. Und gleich zu Anfang, so habe ich das empfunden, ich übertreibe das vielleicht etwas, sitzt jemand da und sagt, ja, zweifelsohne war Jesus einer der interessantesten Persönlichkeiten, die wir in der Geschichte kennengelernt haben. Sehr interessanter Mensch und ein großes Vorbild und sitzt da selbst genügsam und referiert darüber, was Jesus für eine Person gewesen ist. Ich bin der Herr, mein Gott, und ich urteile jetzt darüber, wer dieser Jesus wohl gewesen ist. Und dann habe ich gedacht an Petrus. Erinnert ihr euch, wie Petrus, als ihm das Herz geöffnet wurde, wie Petrus vor Jesus auf die Knie gegangen ist und gesagt hat, Herr, geh weg von mir, Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch. Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und es ist so, wenn dir jemals durch den Geist Gottes die Augen geöffnet worden sind, darüber auch, was es heißt, schuldig geworden zu sein, Sünder zu sein, und wenn du schon vor Jesus auf die Knie gegangen bist und gesagt hast, Herr, vergib mir den Müll, den ich schon hinterlassen habe, vergib mir. Wenn du schon einmal so gebetet hast, dann sitzt du nicht mehr da auf dem Thron deines Lebens und referierst darüber, ohne Zweifel war Jesus eine interessante Persönlichkeit. Dann weißt du, dieser Herr ist mein Retter, ist mein Erlöser. Durch ihn habe ich Vergebung meiner Schuld und göttliche Liebe empfangen. Dann redest du anders von Jesus. Oder erinnert ihr euch an den blinden Bartimäus, der betteln musste und nichts hatte und der angefangen hat zu schreien, als er gehört hat, dass Jesus da war, Herr, erbarm dich über mich. Und die Leute wollten ihn zur Ruhe bringen, stör den Meister nicht. Und er hat noch lauter geschrien, Jesus, erbarm dich über mich. An den musste ich denken. Denn wenn du schon einmal so tief im Dreck gehangen hast, dass du gebrüllt und geschrien hast, Herr Jesus, erbarm dich über mich. Dann sitzt du nicht mehr auf dem Thron deines Lebens und referierst über Christus. Dann hört sich das ganz anders an, wenn du von ihm redest. Und darum meine ich, dass gerade dann, wenn wir von Jesus sprechen, ich meine nicht bestimmte Vokabeln, die man gebrauchen muss. Da kann man ja auch wieder unecht werden. Ja. Sondern die Herzenshaltung. Das ist vielleicht auch gerade der Stein des Anstoßes, wenn es um den Glauben geht. Es geht darum, herunterzusteigen von diesem Thron. Und Christus als Herrn anzunehmen. Und das hat etwas mit Gehorsam zu tun und Nachfolge und Unterordnung. Es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Und darum ist das die dritte und größte vielleicht Versuchung, mit der auch der Teufel sehr viele Menschen in seinen Bann schlägt, die sich entschieden haben, ich bleibe der Herr, mein Gott. Es gibt keine Götter außer mir. Nun, Wenn das so ist, wenn der Teufel umherschleicht wie ein brüllender Löwe und versucht, wen er verschlingen kann, ist dann alles jetzt schlimm und furchtbar? Und wie gehen wir damit um? Was heißt das für uns? Der C.S. Lewis, der hat einmal gesagt, über zwei Dinge freut sich der Satan ganz besonders. Das erste ist, wenn er nicht mehr ernst genommen wird und wir ihn verharmlosen. Also wenn der Teufel so eine Witzfigur aus dem Kasperltheater wird. Darüber freut er sich, denn dann hat er ein leichtes Spiel. Das zweite, worüber er sich freut, ist, wenn wir nur noch auf ihn fixiert sind und nur noch von ihm reden und vor lauter Angst starr und bewegungslos geworden sind. Dann freut er sich genauso. Matthäus berichtet uns dies hier im Kapitel 4, um gleich zu zeigen von Anfang an, dass die teuflische Macht in Jesus einen Meister und Sieger gefunden hat. Denn er ist versucht worden wie wir, aber ohne Sünde geblieben. Und dann berichten die Evangelien davon, wie Menschen, wenn sie von Dämonen besessen waren, wie Jesus kam und die Dämonen fliehen mussten und geschrien haben, was willst du von uns? Und um Gnade gebettelt haben. Was können wir tun, um dieser Versuchung nicht zu erliegen? Das erste und einfachste ist ein Vaterunser, von Herzen gesprochen und gebetet. Denn dort beten wir, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Du bittest um Bewahrung in Anfechtung und du vertraust darauf, dass Jesus Sieger ist und dass er die Macht hat über den Teufel. Nicht wir diesen Kampf gewinnen können, aber er diesen Kampf gewinnt. Dass es einen Stärkeren gibt. So wie Luther das gesagt hat, der Teufel ist immer noch Gottes Teufel. Und seine Macht ist begrenzt. Und das heißt für mich, wenn ich mich Christus anvertraue und wenn ich mich der Liebe Gottes zuwende und in seiner Nähe lebe, dann bin ich von ihm geschützt und gehalten. Darum heißt es im ersten Petrusbrief, widersteht dem Teufel und unterwerft euch nun Gott, so muss er vor euch fliehen. So muss er vor euch fliehen. Es ist nicht so, dass du hinter jedem Busch den Teufel sehen müsstest und nur noch angstvoll durch die Gegend läufst. Du darfst frei und froh als Christ leben, im Vertrauen darauf, Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Als wir in Oberursel im Rhein-Main-Gebiet Gemeinderäume gesucht haben, da sah es eine Zeit lang so aus, dass wir Räume bekommen konnten auf einem Gebiet, das war eine Zeit lang eine amerikanische Kaserne. Davor aber ist es von den Nazis als Lager, Gefangenenlager benutzt worden. Und Hitler hat dort so ein Reichshof bauen lassen, also so eine Art Dorf als Modell. Wie er gesagt hat, so wird es dann überall entstehen. Und manche Leute haben gesagt, wie können wir auf einem solchen Gelände eine Gemeinde hinstellen? Ist es nicht, ich sozusagen, okkult belastet? Ist dieses Gelände nicht verseucht? Also nicht durch Schwermetalle, sondern geistlich verseucht. Und wir haben gesagt, nein. Genau das ist der Glaube daran, dass Jesus der Sieger ist und alle Macht und Gewalt hat im Himmel und auf Erden. Ich muss keine Angst haben, dass da vor 50, 60, 70 Jahren mal dies und dies gewesen ist. Jesus ist der Herr. Er ist der Herr. Und wenn, dann geht es darum, dass gerade dieses dieses Gebiet, dass er dort verherrlicht wird. Und wir müssen nicht hinter allem Möglichen nun Dämonen vermuten. Christus ist Sieger. Also, sich Gott anzuvertrauen und um Bewahrung zu beten. Jesus sagt auch seinen Jüngern, ihr glaubt vielleicht, ihr seid stark und ihr schafft das alles, aber betet darum, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Betet darum, dass ihr den Proben standhalten könnt. Das ist das Einfachste, ein Vater unser zu beten, das von Herzen zu beten. Und das Zweite, was freilich auch in unserer Verantwortung steht, ist zu schauen, wo sind Dinge, die ich meiden sollte, von denen ich weiß, dass sie mir schnell zur Versuchung werden. Jemand hat einmal gesagt, wer naschhaft ist, der sollte sich keinen Honigtopf um den Hals binden. Das heißt, wenn ich etwa meine Not damit habe, zu sagen, ich spüre längst, dass die Dinge, die ich mir im Fernsehen reinziehe, nicht immer gut sind für mich, und ich bete um 23 Uhr ein Vater Unser und mich dann um 24 Uhr vor den Fernseher zu setzen, wohl wissend, ich sag mal, dass die Qualität um diese Uhrzeit doch stark nachgelassen hat und vielleicht gerade da die Geschichten kommen, die mir persönlich zur Sünde werden, dann ist es äußerst unklug. Es gibt schon Dinge, die ich selber ja meiden kann. Manchmal ist es schwierig, wenn es nicht möglich ist, das stimmt. Man kann sagen, ist das, wenn das Leben immer so einfach wäre, stimmt, ist nicht immer so einfach. Aber jeder kennt doch die Bereiche, oder vermutlich die Bereiche, wo ich sagen muss, hier passe ich auf. Das ist nicht gut für mich, das tut mir nicht gut. Und warum muss ich mich an den Rand des Vulkans begeben? Warum muss ich so weit rausschwimmen, dass ich von der Strömung mitgerissen werde? Ich kann doch auch da auf mich selber achten. Darum widersteht dem Teufel, unterwerft euch nun Gott. Das heißt, auch die Bereiche zu meiden, von denen ich weiß, dass ich mich in Gefahr begebe. Also nicht zu rufen, Herr, schütze mich, und dann stelle ich mich mitten in den Kugelhagel. Das ist nicht sinnvoll. Und das Dritte und Letzte ist die Kenntnis des Wortes Gottes. Denn das ist ja das, womit Jesus hier antwortet. Der Satan versucht ihn, und was macht Christus? Er lebt aus diesem Wort Gottes heraus und er antwortet ihm immer mit der Bibel. Und der Satan ist ein Meister der Lüge, sagt die Bibel. Er ist der Lügner von Anfang an. Er flüstert ihr dem immer Lügen ins Ohr. Und da ist es wichtig, dem begegnen zu können und die Wahrheit der Bibel dagegen setzen zu können. Und somit komme ich abschließend zu dem Beispiel von Anfang. Wenn der Satan als Ankläger kommt und sagt, du glaubst doch wohl nicht, dass du so in den Gottesdienst gehst oder so am Abendmahl teilnimmst oder so noch bei Gott bist, schau dich doch mal an, was du alles getan hast. Wenn er uns so mit Lügen voll dröhnt, dann kannst du, wenn du das Wort Gottes kennst, damit antworten und etwa sagen, wie es der Apostel Johannes geschrieben hat, wenn wir sagen, wir sind ohne Sünde, dann betrügen wir uns selbst. Aber wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er, also Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und wenn die teuflische Lüge wieder und wieder sagt, du bist unwürdig, dann kannst du mit dem Wort Gottes antworten und sagen, ja, das bin ich. Aber genau darum ist Christus für uns gestorben und auferstanden, um uns gerecht zu machen. Und das ist Gnade, das ist unverdient. Und wenn ich hinfalle, dann stehe ich wieder auf und nehme Vergebung in Anspruch. Und glaube daran, was Paulus im Römerbrief Kapitel 8 sagt. Ich bin gewiss, dass nichts und niemand uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Weder Hohes, noch Tiefes, noch Engel, noch Mächte, noch irgendwelche Gewalten können uns trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Der Lüge mit der biblischen Wahrheit begegnen. Und darum ist es wichtig, auch darum wichtig, sie zu kennen, um darauf antworten zu können. Vielleicht lese ich abschließend diesen im Original, diese Verse aus dem Römerbrief, Kapitel 8. Was sollen wir noch weiter sagen? Kann uns noch etwas von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leiden, Not, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Gefahr oder Tod? Denn es heißt ja, weil wir zu dir gehören, sind wir ständig in Todesgefahr. Wir werden angesehen wie Schafe, die man bedenkenlos abschlachten kann. Nein. Mitten in all dem triumphieren wir mit Hilfe dessen, der uns seine Liebe erwiesen hat. Ich bin gewiss, dass uns nichts von dieser Liebe trennen kann, weder Tod noch Leben, weder Engel noch andere Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder etwas im Himmel noch etwas in der Hölle. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, hat Gott uns seine Liebe geschenkt. Darum gibt es in der ganzen Welt nichts, was uns jemals von Gottes Liebe trennen kann. Darum gibt es in der ganzen Welt nichts, was uns jemals von Gottes Liebe trennen kann. Amen.